Und wer meint, es wäre bloßer Spaß, der soll sich mal die Parteiprogramme, wenn er ganz theoretisch veranlagt ist, angucken. Man merkt ja, dass da keine Funken Theorie, sondern nur Zwecke ausgesprochen werden. Was wollen wir mit den Leuten warum anstellen? Oder die Äußerungen der Politiker, die ja hin und her gehen, nachdem jetzt mal eine Krise war, wo es nur noch drum geht, wer deckelt die Leute am allerbesten? Wo also der Kohl laufend damit kämpft, dass er als Schlappschwanz angesehen wird. Und jetzt strengt er sich an und hält laufend Reden und sagt, es muss eine offene Politik stattfinden, die heißt, man muss den Leuten jetzt nichts mehr kriegen. Und er meint sogar, da deckt er am Schmidt wunder was auf, als ob das der Schmidt nicht laufend regelt. Also der Streit der Parteien und so furchtbare Sachen wie politische Willensbildung, also die Hasen, die Leute zu erziehen von Kind auf, von Schule her und ewig noch hinterher durch die Medien, dazu erziehen, dass sie jedes Interesse, das sie haben, tatsächlich in ein Interesse am Staat verwandeln, in einen alternativen Staat, also nicht sagen, ich brauche 5 Mark, sondern überlegen, wer von den beiden oder drei großen Parteien würden mir denn wohl am ehesten 2x25 gehen, diese Leistung zu vollbringen. Das ist Demokratie. Wobei die Krise einiges zutage gefördert hat in Sachen Offenheit. Es wird nichts versprochen in dem Sinn, was auf Leistung für die Bürger geht. Also diese ganze Versprechen-Lüge entlarvt sich, klappt in Westdeutschland jetzt nicht mehr. Die klappt einfach nicht mehr, weil die Leute offen raus sagen, wir haben es gar nicht nötig, daran anzuknüpfen, was ihr an Unzufriedenheit erlebt oder darstellt. Sondern wir versprechen euch eine Zufriedenheit auf Erden, dass ihr einen ordentlichen Staat kriegt. Denn der Welt was gilt und sonst was Deutschland. Wir versprechen euch tatsächlich, euren Staatsidealismus Genüge zu tun und nicht mehr euren Materialismus. Euer Materialismus, den bekämpfen wir öffentlich, dadurch, dass wir sagen, es geht jetzt nicht, dass jeder alles kriegt. Es kriegt überhaupt kaum mehr was. Im Parlament ausgetragen als Redeschlachten und als Kritik am Parlamentarismus und als Wahlen ausgetragen, das war alles nicht recht echt. Da, um der Abkürzung willen kann ich da bloß sagen, was ist da dran? Nicht echt. Alles echt. Die Leute geben ihr Interesse auf, überlassen es dem Staat und kriegen die Quittung dafür. Und die Staatsmänner streiten sich um die Posten, argumentieren im Parlament, wer den besten Staat macht, und die, die den besten Staat zum Machen vorgeben, werden auch dann gewählt. Es ist alles dermaßen echt, dass man schon fast verzweifeln kann. Es gibt natürlich einen Einwand, denn was ich ja, du erwähnst ja gar nicht die Klassenkämpfe. Die habe ich einerseits schon erwähnt, andererseits finden die dementsprechend statt. Denn sonst könnte dieser Zirkus gar nicht laufen in den Jahren, alle 4 Jahre bei uns. Die finden nämlich auch schon politisiert statt. Nämlich als Anknüpfen an die Politik einer Partei. Als Anknüpfen an bestimmte Regierungsalternativen. Recht auf Arbeit war eine davon. Der Koalition der Gewerkschaft. Nicht zur Durchsetzung von Sachen an den Staat, gegen den Staat, sondern für Eintreten für Alternativen im Staat. Das ist bei Himmel und Erde, das ist bei nicht dasselbe. Also, von wegen dieser Glossen gegen uns und so weiter mit Staatsbettelei, die Stimmen halten nach wie vor, aber sie müssten ein bisschen härter gefasst werden von uns aus. Es geht ja nicht darum, dass der Spartakus den Staat anbettelt. Das kommt vor bei studentischen Angelegenheiten und sowas. Noch freilich, das mit dem neuen Hochschulgesetz, das ist eine Bettelei. Aber die Normalform davon ist doch, wenn die dieselben Leute ein bisschen mehr Leute hinter sich kriegen, dass sie einen alternativen Staat praktizieren wollen und die Sehnsucht dann auch haben, diesen zu praktizieren. In anderen Ländern sieht man es ja schon. Die Politisierung aller ökonomischen Gegensätze ist also das oberste Ziel der demokratischen Prozeduren. Da gibt es noch viel zu erzählen drüber, über Abgeordnete, welcher Wahlmodi und sonst was, kann sich aber jeder denken, das muss ja vielleicht, wenn er Sozialkunde studiert, sogar lernen. Aber der soll sich mal klar machen, was da stattfindet. Lauter Absicherungsmechanismen des Staates dafür, dass es nicht etwa vermittelt der Kontrolle von Leuten über ihn wird, über die Staatshänger, sondern umgekehrt, dass die demokratischen Prozeduren ein Kontrollmittel sind dafür, wie weit sich die Leute ihre Unzufriedenheit austreiben lassen, aber nicht, dass sie weg ist, so müsste der Grund dafür weggehen, sondern ihre Unzufriedenheit selbsttätig verwandelt in ein Interesse an einem Staat, der eventuell sie künftig zufriedener stellt. Das heißt aber immer Parteinahme für den jetzigen Staat. Damit bin ich beim letzten Punkt. Es gibt eine bürgerliche Öffentlichkeit, in der es eine Meinungsfreiheit gibt. Und da muss ich wirklich ganz dumm anfangen, obwohl es mit dem Übergang schon das Geheimnis verraten ist. Staatsgewalt, ein Gesetz erlässt, das ist ja noch bei uns im Grundgesetz, wo drin steht, ich darf meine Meinung sagen, da kriege ich die Gänsehaut. Auch das ist keine Selbstverständlichkeit in diesem Staat. Und das ist auch drum, weil es kommt ja kein Punkt, sondern ein Komma. Da steht ja auch gleich drin, wann ich aufhören muss, die Meinung zu sagen. Also die Meinung, über irgendwas zum Besten zu geben, es ist erst einmal die Form der theoretischen Äußerung, wenn die Leute miteinander verkehren öffentlich, im Wirtshaus, hier in einem Saal, anderswo. Das bedarf der extra Erlaubnis des Staates. Und er behält sich vor, das einmal auch wieder zu verbieten. Und da schreien alle Leute, die Meinungsfreiheit wäre wunderbar. Wieder, woher liegt denn das ganze Zeug, die Meinungsfreiheit? Also, sie wäre gefährdet, man muss sie verteidigen, wenn wir schütten, das Ding zu verteidigen. Woher liegt denn? Man stellt sich vor, es gibt sie nimmer. Aber auch das ist doch dann kein Grund für die Meinungsfreiheit, also für das gnädige Gewähren, dass man nachher im Rumlamen darf, zu sorgen. Der Zweck, den wir haben, ist doch ein ganz anderer, oder den die anderen Leute unter anderem auch haben. Das ist doch die absolute Negation von jeglichem Materialismus. Wenn ich doch, ich kämpfe für Meinungsfreiheit. Solange es gibt, benutze ich sie. Solange es nicht mehr gibt, muss ich sie trotzdem benutzen. Es geht zwar schlecht und ist mit Hämmern verbunden. Na, wer macht denn die Hämmer? Der Staat haut die Leute auf den Deckel. Immer wieder dasselbe, von 1 bis 11. Nur ist da ein Habit dabei. Meinungsfreiheit, Öffentlichkeit. Da hat ja das Ganze vom 4. Paragraphen, die Moral, ihr Heimstätten gefunden. Und deswegen will ich nachher wegen auf den Inhalt dessen, was da an Meinung geäußert wird, was auch aus Bremen bekannt ist von der Uni, aber nicht bloß von der Uni, nachher wegen andeuten. Zu dieser Öffentlichkeit gehören soziologische Argumente. Also was man an der Uni lernt. Dass es auf Funktionieren des Systems ankommt. Dass man Konflikte bewältigen muss. Ich weiß nicht, was Soziologen sonst alles noch sagen. Das Interesse am Funktionieren, am, dass es nicht kracht, muss im Argument, in der Redensweise des Einzelnen schon sichtbar sein, anders wird er schon auffällig. Da kommt die psychologische Vereinnahmung der Menschheit vor, was auch hier an der Uni gelehrt und gelernt wird. Es liegt an dir, wenn es dir schlecht geht. Du pflegst nicht den richtigen Umgang mit dir, ob jetzt freudianisch oder skinnermäßig. Scheißegal. Es liegt an dir. Stell dich anders zu dir, dann geht's dir besser. Der objektive, jeder materielle Grund von Unzufriedenheit, von Leiden, wird doch glatt ungelogen, er liegt im Subjekt des Leidens. Das ist, die Normalform ist, es gibt keinen Zeitungsartikel über die Arbeitslosigkeit, der ein wenig länger ist, wo nicht entweder in Frageform formuliert wird, Faulenzer drunter, oder gleich in Antwortform. Es sind halt eine ganze Reihe Faulenzer drunter, wenn sie wollten, könnten sie. Ich sage auch gleich mein Argument drauf. Hoffentlich sind viel Faulenzer drunter. Diese Ungeheuerlichkeit von Journalisten, von so Mediendeppen und so weiter, die Arbeiter auch noch zu verteidigen mit ihrem Arbeitswillen. Die werden noch gezwungen dazu, um zu leben, zu arbeiten. Wieso sollen sie denn auch noch Lust haben, an die Maschinen sich zu stellen? Dann die zweite Gemeinheit, einfach das immer in der Verdachtsform. Alles, das ist bürgerliche Öffentlichkeit. Drittes Beispiel. Die Tarifrunden. Ein furchtbarer Arbeitskampf, weil er für die materiellen Interessen der Arbeiter nichts gebracht hat. Wenn er für die Tarifautonomie war, für Recht auf Arbeit, lauter so mich, jetzt am 1. Mai fröhlich nachbereitet, haben alles die Leute nichts davon. Da gibt es Pressekommentare und Fernsehkommentare, die fragen offen raus, Ja, wenn die Tarifautonomie durch Tatsächlichtum missbraucht wird, obwohl sie für die Arbeiter nichts Großes bringt, der Wirtschaft so zu schädigen, so soziale Unruhe zu stiften, da muss man sich ja wirklich fragen, ob sie nicht zur Disposition steht. Also wieder einmal ein anderes großartiges Recht wird öffentlich debattiert. Müssen wir das nicht vielleicht abschaffen, dass man einfach die Gewerkschaften so streiken, Tarifrunden machen lässt? Was am Anfang? Purer Zwang ist. Die Schaffung eines Staates. Gibt da Revolution, Klassenkämpfe oder auch Kriege, Überfall von außen. Setzen eines Staates durch äußere Gewalt anderen Staaten. Das halten manche für, wenn es im Gang ist, für ziemlich gemütlich. So gemütlich, dass sie es immer noch verbessern wollen. Dabei liegt gerade im Treiben der Öffentlichkeit, wo sich die Meinungsfreiheit so voll austobt, das große Geheimnis des Spruchs, die adäquate Staatsform ist die Demokratie schon mit all ihren Freiheiten und Pflichten. Aber wenn die Leute ihr sich nicht mehr würdig erweisen, dann muss man vielleicht auch mal einen anderen Staat machen. Also die ständige öffentliche Begeisterung für eine einfachere Form der Regierungsgeschäfte, für eine einfachere Form der Handhabung der Gewalt, auch über Gesetze geregelt. Dieses Vorpreschen von Teilnehmern der Öffentlichkeit in Sachen, wie wird der Staat leichter mit jedem Aufbegehren fertig. Das deutet an, was eigentlich notwendig ist, dass man den demokratischen Staat entweder durch einen faschistischen ersetzt. Da ist halt bloß nötig, dass er Krisen nicht auf Kosten der Arbeiter bewältigt werden kann. Und wenn es Widerstand gibt und so weiter, dann gibt es harte Sachen. Da gibt es nicht mit Zustimmung der Massen Terrorgesetze, die mit dem Terrorismus bekämpfen, mit ihren Fahndungsproblemen, die Hänger haben und so weiter, absolut nichts zu tun haben. Da gibt es keine Einschränkung von allem und jedem. Mit Zustimmung der Menschheit und sagen, ja, es wird wohl sein müssen. Oder Gleichgültigkeit sogar, der Staat hat immer recht. Sondern dann gibt es Zuschlagen. Was braucht es, zusammenzukommen? Staatsmänner, die sich finden, die das ewig propagieren, da haben wir schon welche. Obwohl es keine Faschisten sind, also der Strauß ist ein Demokrat. Wer ist denn überhaupt der Demokrat? Vielleicht die Frage noch mal kurz einkommen. Einer, der für einen Staat ist, erste Antwort. Und zweitens, der für einen Staat, solange es geht, in seiner demokratischen Gestalt eintritt. Was drittens nicht heißt, dass der ewig sich an alle Spielregeln der Demokratie hält. Das war ja der große Witz an dem Spruch damals vom Adenauer und Höckerl. Ich trage doch hier immer das Grundgesetz unter dem Arm. Sondern der bedingt für Demokratie eben einig, also sagt, solange es so geht, ist es das Allerbeste für uns alle. Aber dass die Demokratie als ein umständliches Geschäft von Staatsstandpunkt her beurteilt wird, das kann man jetzt wirklich jeden Tag in der Zeitung lesen. Wer ist denn sonst noch für Demokratie? Ja, es gibt welche, die sagen, die Demokratie, von der du jetzt laufend redest, die ist eben gar keine. Du hast zwar nachgewiesen, oder durchaus was davon gezeigt, wie unser Staat ein Klassenstaat ist. Aber der Witz wäre ja, wenn er eine echte Demokratie wäre, dann wäre er kein Klassenstaat mehr. Also die Könnerschaft, einerseits uns jahrelang vorzuwerfen, wir hätten die Klassennatur des Staates geleugnet. Und jetzt die Sau rauszulassen und zu sagen, das einzige Problem, was sie quält, ist, dass wir die Klassennatur der Demokratie behaupten. Dieselben Leute haben auch einen anderen Gefallen an der Demokratie. Sie halten sie eben für ein Mittel, um den Untergebutterten was zuzuschustern. Der Staat, die demokratische Staatsform ist natürlich ein bisschen modifiziert. Durchaus brauchbar, um soziale Umwälzungen in Bewegung zu setzen. Und wer das nicht sagt, Wenn nicht den Staat als Mittel der arbeitenden Klasse, natürlich heuchlerisch zuerst einmal, als Feind, als Student, damit aber, weil bekannte Studenten ja nur für Arbeiter da sind, auch für die Arbeiter und so weiter, wird das Karussell nichts machen. Der redet ja von der Omnipotenz des Staates. Also wer sich einfach weigert, den Schwachsinn einzusehen, und jetzt traue ich mir auch zu sagen, den Schwachsinn, nachdem ich ja bisher was über den Staat erzählt habe, dass der Staat das Mittel der armen Leute ist. Und nichts Schönes ist wie ein Staat, der ganz für die Arbeiter und Bauern sorgt, wobei sie übrigens, ein kleines Geheimnis, Arbeiter und Bauern sind und bleiben. Und wie? Also dass wir dafür nichts übrig haben, wenn uns doch glatt vorgerechnet als wir propagieren eine Omnipotenzvorstellung vom Staat. Wir können euch sehr klar sagen, inwiefern wir den Staat für potent halten. Solange die Leute auf dies ankommen, mitmachen. Solange ist er auch potent. Und keinen Tag länger. Und zu diesem Mitmachen gehört übrigens auch eine linke Öffentlichkeit. Eine Ansammlung linker Vereine. Die bei jedem materiellen Interesse der Arbeiter, die sie ja schließlich auch zu agitieren versuchen, die Übersetzung in politischen Kampf, in politische Alternative von Staatswegen vornehmen. Also Beispiele sind bei den Druckern, da ist es halt um ein paar Sachen gegangen, die handfest waren, die waren in Geld aufrechenbar. Dann hat sie die Gewerkschaft die Übersetzung fertiggebracht, nicht Geld, sondern Arbeitsplätze. Also ob die Arbeitsplätze für was anderes so wären als für die Existenz der Leute. Warum nicht sondern? Und dann sind die Rewis noch gekommen. Ein Forderungskatalog. Und zwar nicht nur ans Druckkapital, sondern an den Staat richten, weil jetzt gerade mal Arbeitskampf ist. Und da war drin, also da sollten wieder alle Hänger durch voll gewählt werden. Da war 35-Stunden-Woche genauso drin wie, ich weiß nicht, Umschulungsmaßnahmen. Also ganz eng wirklich noch mit dem Druckerkonflikt zu tun habende Sachen. Waren ergänzt um lauter Forderungen, die auch alternativen Staat gehen. Na, die Linken tun halt auch was für die Festigung der Staatsillusionen. Nicht dadurch, dass sie übermäßig Erfolg haben, sondern dass sie eigentlich immer nur bekräftigen, dass der existente Staat im Vergleich zu dem, den sie propagieren, dieser blöde Trick des falschen Bewusstseins, Vergleiche anzustellen, noch vorteilhafter ist, seinen Leuten endlich mal einzubläuen per Agitation, wo sie vor ihrem Staat haben, was sie von ihm haben. Die Wahrheit einfach. Und ein letzter Einwand, gegen die paar Sachen über den Staat, Hashtag, das kann sich nur einer leisten, für alles, was der Staat, Sozialpolitik und was er so alles macht, so abzutun, der sich nicht der historisch-materialistischen Methode befleißigt. Denn dann wüsste er, wie das Ganze entstanden ist, und das ist ja immer viel, wenn man weiß, wie man entstanden ist, da weiß man viel über sich. Was ist ja gar nicht. Der will es nicht wissen, die Entstehung macht doch deutlich, dass der Staat ein Produkt, mit all seinen Leistungen ein Produkt von Kämpfen ist. Und ich glaube, das ist kein Kompliment am Staat. Und ist auch kein Kompliment für die Arbeiterklasse. Wenn sie es nicht weiter geschafft hat, ist das erste Argument, als diesen Staat, der so mit ihr umspringt, zu erkämpfen. Dann hat sie noch einiges vor sich. Und zwar gegen den Staat durchzusetzen. Wie er überhaupt die ganzen positiven Leistungen im vorher angegebenen Sinn nur dadurch zustande gekommen sind, dass die Leute sich gegen den Staat, der jeweils fungiert hat, angetreten sind. Die sind doch gar nicht für Anerkennung im Staat eingetreten. Die haben sie dann gekriegt mit den notwendigen Beschränkungen. Sondern die sind doch für ihr Existenzproblem eingetreten, für ihr Geld, für sonst was. Für 10-Stunden-Tag, meinetwegen, für 8-Stunden-Tag, da wird es Kämpfe geben. Warum kämpft denn der Mensch dafür, für so eine Arbeitszeitbeschränkung? Ja, weil es sonst vor den Hund geht, kaum noch 3 Arbeitsjahren. Das ist der Grund für die Arbeitszeit. Der Staat setzt die Arbeitszeit fest. Und regelt, dass jeder drüber rausarbeitet. Es gibt doch gar kein Verbot von Überstunden, Sonderschichten und sonst was. Das ist wieder mal ein Beispiel. Was sagt denn das, wenn ich so, es ist erkämpft. Und dann ein dickes Plus dahinter denke und so, alles, was die Arbeiterklasse erkämpft hat, ist eine feine Sache. Ja, die hat eben diesen Klassenstaat bisher erkämpft. Und da gehen wir keinen Finger breit davon ab. Es gibt nämlich einen schönen Übergang von diesem, sie haben erkämpft. Also muss ich sie um das, was sie erkämpft hat, auch positiv kümmern. Und dies nur ist der Sinn dieses ganzen Geredes von, weil er kämpft, ist gut. Es gibt also für die Leute, die uns so kritisieren, einen Gedanken nicht auf der Welt. Und das ist, es existieren auch falsche Kämpfe. Also die Tatsache, dass Klassenkampf ist, stimmt die so froh, selbst wenn wie bei uns im Hotel Deutschland der Klassenkampf ganz einseitig von der anderen Seite siegreich geführt wird. Die andere Seite davon ist die Verehrung der Leute, die sich zum Opfer machen über den Prozess. Am Start hat Lenin gesagt, sieht man den Unterschied zwischen Revisionisten und Marxisten. Zumindest da hat er was gespannt.